DW Menschen und Märkte.
EU sichert sich deutschen Impfstoff, Chinesen im Shoppingrausch und Hacker machen Jagd auf deutsche Mittelständler. Das und mehr sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Knapp 9 Monate liegt der Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland nun zurück. 9 turbulente Monate für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund haben heute die 5 Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten präsentiert. Darin geht der sogenannte Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von einem Dämpfer für die Wirtschaft aus. Allerdings, und das könnte die gute und neue Nachricht sein, fällt dieser Dämpfer in diesem Jahr in der Analyse der Wirtschaftsweisen geringer aus, als es die Bundesregierung bisher angenommen hatte. Thorsten Huhn über Ausblicke und Ratschläge.
Die Erholung der deutschen Wirtschaft nach dem Einbruch im Frühjahr hängt vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Das sagt Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Corona-Krise sei noch nicht bewältigt, erklärte Feld. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen bleibe die wirtschaftliche Lage fragil. Trotzdem gibt sich der Rat recht optimistisch. Er rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von nur 5,1%. Man hatte vor einigen Wochen noch schlechtere Zahlen befürchtet. Die Bundesregierung ist auch pessimistischer. Sie rechnet mit einem Minus von 5,5%. Für 2021 rechnet der Rat mit einem Wachstum von 3,7%. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung trage zu der Erholung bei, erklären die Volkswirte. Es sei aber nicht in allen Teilen zielgenau. Die Professoren weisen auch darauf hin, dass die Corona-Pandemie erhebliche Defizite in der Digitalisierung aufgezeigt habe, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und im Bildungssystem. Diese Defizite müssten rasch abgebaut werden.
Thorsten Huhn. BNT162B2, so heißt das Kürzel, das diese Woche weltweit Hoffnung auf ein baldiges Abklingen der Corona-Pandemie machte und die Börsen befeuerte. Hinter dem sperrigen Kürzel verbirgt sich der Impfstoff des deutschen Biotechnologieunternehmens BioNTech, gemeinsam mit dem US-amerikanischen Pharmakonzern Pfizer. Insgesamt 1,3 Milliarden Dosen des aussichtsreichen Impfstoffes wollen die Unternehmen im kommenden Jahr produzieren und die sind nach eigenen Angaben fast verkauft. Die US-Regierung orderte bereits 100 Millionen Dosen, auch Großbritannien, Japan, Hongkong, Macau, Kanada und 9 weitere Staaten wurden bereits handelseinig mit BioNTech und Pfizer. Nun zieht auch die Europäische Union offiziell nach. Stefan Überbach berichtet aus Brüssel.
Die EU-Kommission hat für den Liefervertrag mit den Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer grünes Licht gegeben. Darin wird der Kauf von bis zu 300 Millionen Impfdosen vereinbart. Wenn der Nachweis vorliegt, dass der Wirkstoff sicher und effektiv ist, soll er je nach Bevölkerungszahl an die Mitgliedsländer verteilt werden. Insgesamt können damit 150 Millionen Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden. Ähnliche Verträge hat die Brüsseler Behörde bereits mit 3 weiteren Pharmakonzernen geschlossen, die ebenfalls an Impfstoffen arbeiten. Allerdings ist bisher noch kein Medikament für den europäischen Markt zugelassen. BioNTech und Pfizer halten es aber für denkbar, noch in diesem Jahr mit der Lieferung des Impfstoffs beginnen zu können. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides hofft, dass es möglichst wenig Widerstände gegen die Impfungen gibt. Um Zweifel und Bedenken zerstreuen zu können, müsse die Sicherheit des Wirkstoffs an erster Stelle stehen. Das Vertrauen der Menschen sei von entscheidender Bedeutung. Außerdem verlangt die Brüsseler Behörde, dass die Mitgliedstaaten in der Gesundheitspolitik mehr als bisher zusammenarbeiten und sich auf kommende Pandemien besser vorbereiten. Dazu sollen die Europäische Seuchenbekämpfungsbehörde sowie die Arzneimittelagentur mehr Befugnisse bekommen, um etwa die Forschung an Medikamenten zu koordinieren.
Stefan Überbach. Es ist die ganz große Show. Mit Karaoke, Quizspielen und Verkaufsshows übers Internet heizen die großen Online-Händler in China die Kauflust an. Es ist der 11.11. und in China wird der Singles Day gefeiert. Jedes Jahr pünktlich um Mitternacht geht die Rabattschlacht los. Davon profitiert vor allem der Online-Riese Alibaba. Und auch deutsche Händler springen auf den Marketingzug auf. Konstantin Röse über das Konsumfest der Superlative.
So hört es sich an, wenn am 11.11. in China der Singles Day beginnt. Das größte Shopping-Event weltweit. Millionen von Menschen, die online einkaufen. In China ist das eine schrille und bunte Welt, in der auch viele Promis dazu aufrufen, beim Online-Riese Alibaba einzukaufen. In China ist der Singles Day ein Tag der Superlative. Erst recht für Chinas größte Online-Plattform Alibaba. Die machte 2019 einen Umsatz von 38 Milliarden US-Dollar. Jedes Jahr bricht Alibaba einen neuen Umsatzrekord, freut sich Liu Bo, Vizepräsident einer der Alibaba-Plattformen.
Der Singles Day ist das bedeutendste und größte Festival für Marken, um ihre neuen Produkte vorzustellen. Viele Marken legen auf diesen Tag großen Wert und feiern ihre neuen Produkte auf dem chinesischen Markt.
Für Konsumforscherin Andrea Kröppel-Klein von der Universität des Saarlandes liegt der Erfolg des Singles Day aber nicht nur an den Produkten.
Man paart das Ganze auch mit Verkaufsshows, bei denen Prominente auftreten. Es gibt beispielsweise auch Quizshows, bei denen dann die Konsumenten noch mehr Rabatte ergattern können. Es gibt ein gemeinsames Karaoke-Singen. Das heißt, man versucht also, das Ganze zu einem Gesamterlebnis online zu kreieren.
Noch ist der Singles Day in Deutschland eher unbekannt. Doch auch immer mehr Online-Händler springen auf diesen Zug. Mediamarkt, Saturn, aber auch Otto und Lidl nehmen dieses Jahr am Singles Day teil. In ihren Online-Shops locken sie mit 11% Rabatt. Der 11.11. ist aber nicht der einzige Aktionstag im November. Black Friday oder Cyber Monday stehen in den nächsten Wochen auch noch an.
Das sind jetzt nicht immer Megaschnäppchen, aber man möchte natürlich den Konsumenten schon weit vor Weihnachten auch schon etwas bieten, wo sie ihr Geld eben lassen können. Es geht immer um Share of Wallet, das heißt möglichst viel am Anteil der Brieftasche der Konsumenten abzugreifen.
Sagt der Marketing-Experte Roland Fiege und das gelingt vor allem den Online-Riesen.
Also man muss ganz klar sagen, dass die großen Plattformen, Alibaba, Amazon, dass die typischerweise davon natürlich profitieren, weil sie mit ihrer Marktmacht und ihrer Preismacht im Prinzip da ihre Vormachtstellung sehr stark ausnutzen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Diese Auswirkungen bekommt gerade auch durch Corona der stationäre Handel besonders hart zu spüren. Händler mit eigenem Geschäft versuchen nun beide Welten online und offline zu verbinden und gehen mit ihren Waren ins Internet, erklärt Andrea Kröppel-Klein.
Nun hoffen sehr viele Händler, dass die Kundentreue, die erworben worden ist durch den Auftritt im stationären Handel, auf den Online-Kanal übertragen wird.
Ob das gelingt, kann man jetzt noch nicht sagen. Was aber auch in Zukunft funktionieren wird, Kunden mit einer geschickten Marketingstrategie zu locken.
Konstantin Röse. Rund 1 Million Dollar musste der Kupferverarbeiter KME aus Osnabrück kürzlich Hackern bezahlen. Ein Lösegeld, um wieder auf die eigenen Systeme zugreifen zu können und die Eindringlinge davon abzuhalten, geheime interne Dokumente zu veröffentlichen. Kein Einzelfall. Vor allem mittelständische Unternehmen sind bevorzugtes Ziel von Cyberkriminellen. Dabei reicht, dass ein Mitarbeiter versehentlich auf ein Schadprogramm klickt. Schon können Hacker die IT-Systeme übernehmen, sperren und dafür Lösegeld erpressen. Christian Sachsinger und Hakan Tanriverdi haben tiefe Einblicke in die dreiste Arbeit von Hackern gewonnen und zeigen, wie sie die Corona-Pandemie für ihre Zwecke ausnutzen.
Hi KME, was ist passiert? Eure Dateien wurden verschlüsselt und sind momentan nicht verfügbar. Aber alles kann wiederhergestellt werden, wenn ihr unseren Anweisungen folgt. Ansonsten sind die Daten für immer verloren. Damit ihr seht, dass wir...
August 2020. KME aus Osnabrück, einer der weltgrößten Kupferverarbeitungsbetriebe, wird von Hackern mittels sogenannter Ransomware, also Schadsoftware, lahmgelegt. Sie fordern 7,5 Millionen Dollar Lösegeld, damit sie die Netzwerke wieder freigeben. KME beginnt mit den Kriminellen zu verhandeln. Es folgt ein tagelanges Feilschen. Am Ende einigt man sich auf etwas über 1 Million. So weit kommen Erpresser den Firmen nur selten entgegen, wie der Cybercrime-Experte Christoph Fischer erklärt.
Das ist schon ein sehr gutes Verhandlungsergebnis.
Die Hacker, die KME angegriffen haben, gehören zu einer Gruppe, die sich Revel nennt. Es handelt sich dabei um ein loses Netzwerk von Kriminellen, die aber organisiert sind wie in einem Wirtschaftsunternehmen.
Das ist ein Franchise-Konzept. Es gibt also einen Haupttäter, einen zentralen Autor, der diese Schadsoftware geschrieben hat, der die Mechanismen geschrieben hat und der hat im Endeffekt Franchise-Nehmer, die für ihn die Unternehmen gehackt haben. Dafür hat er dann das Lösegeld mit denen aufgeteilt. Am Anfang mussten die mehr abgeben, zum Schluss haben sie dann mehr behalten dürfen und der hat auch darauf geachtet, dass die immer erreichbar waren, dass die immer professionell gehandhabt haben, die Vorfälle.
Denn das Erpressergeschäft funktioniert nur, wenn die Opfer keine ernsthaften Zweifel haben, dass sie ihre Daten nach der Lösegeldzahlung wiederbekommen. Deshalb geben sich die Hacker höchst professionell. Sie antworten auf jede Frage der Firmen unverzüglich und helfen am Ende auch beim Wiederherstellen der Daten. Guter Service, der sich herumsprechen soll. Besonders gut ins Beuteschema der international agierenden Internetkriminellen passen deutsche mittelständische Firmen, wie eben KME. Sie sind nicht zu groß und zu stark abgesichert, machen aber auch genug Umsatz, um sich ein oder mehrere Millionen Euro an Lösegeld leisten zu können. Für die deutsche Wirtschaft mit ihren vielen erfolgreichen Mittelständlern werden die Cyberattacken deshalb immer mehr zum Problem, wie Carsten Maywirth, der Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt, bestätigt.
Wir bezeichnen die Angriffe mit Ransomware wirklich als augenblicklich sehr große Bedrohung, insbesondere für Wirtschaftsunternehmen. Was wir im Augenblick beobachten, ist, dass es vermehrt zu Ransomware-Angriffen kommt und wir deswegen davor gewarnt haben.
Die Corona-Krise verschärft das Problem zusätzlich, denn viele Menschen sind nervös und lassen sich durch alarmierende Mails mit Bezug zur Pandemie schnell dazu verleiten, einen Anhang zu öffnen. Außerdem haben viele Unternehmen ziemlich ruckartig auf Homeoffice umgestellt und dabei, nach Angaben von Experten, zu wenig auf die Sicherheit ihrer Netzwerke geachtet. Und so passiert es inzwischen in Deutschland fast täglich, dass bei einer Firma die Bildschirme ausgehen bzw. darauf dreiste Forderungen erscheinen.
Falls ihr euch weigert, mit uns zu verhandeln, werden wir alles im Netz sichtbar veröffentlichen. Also auch persönliche Angaben eurer Kunden, Lieferverträge und Rechnungen. Je länger ihr die Verhandlungen hinauszögert, umso ernster werden die Konsequenzen für euch.
Ein Beitrag von Christian Sachsinger und Hakan Tanriverdi über die Machenschaften von Hackern in Zeiten der Corona-Pandemie. Zu einem anderen Thema. Wo kann man heutzutage eigentlich noch Geld sicher anlegen? Eine klassische Möglichkeit ist Gold. Das gilt als krisensicher und wertbeständig. So hat der Goldpreis seit Beginn der Corona-Pandemie ordentlich zugelegt. Wohl auch deshalb wird in vielen Ländern der Erde mehr Gold exportiert als in Vor-Corona-Zeiten. So auch in Uganda. Das Land exportiert sogar mehr, als es selbst fördert. Wie geht das? Ein Teil kommt offensichtlich aus den Minen des benachbarten Kongo. Dort schürt das Edelmetall Konflikte und wird unter teils lebensgefährlichen Bedingungen abgebaut. Antje Diekans ist dem Weg des Goldes gefolgt.
Mitte September in der Demokratischen Republik Kongo. Eine Goldmine ist nach heftigen Regenfällen eingestürzt. Für die Arbeiter, meist junge Männer, gibt es keine Rettung mehr. Die Helfer können nur noch ihre Leichen bergen. Etwa 50 Tote werden zum Schluss gezählt. Eines von vielen Grubenunglücken im Kongo. Ein Sprecher der Minenarbeiter ist verzweifelt. Wir bringen selbst unsere Spaten mit, sorgen für die Ausrüstung. Wir graben selbst die Löcher für die Minen. Wir machen einfach alles, um Gold zu finden. Und das bedeutet, wir können solchen Katastrophen nicht entkommen. Die Arbeiter haben häufig keine Schutzausrüstung und steigen ohne Sicherung in die tiefen Schächte hinunter. Für die lebensgefährliche Arbeit bekommen sie umgerechnet ein paar Euro am Tag. Der Kongo ist das Land in Afrika mit den größten Rohstoffvorkommen, aber die Menschen sind bitterarm. Sie leiden unter Milizen, die morden, plündern und vergewaltigen. Diese Banden finanzieren sich unter anderem durch Gold, sagt Philipp Schütte von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Im Ostkongo besteht seit 20 Jahren ein Konflikt, der von bewaffneten Gruppen geführt wird und der häufig im Umfeld der dortigen Minengebiete besteht. Und diese bewaffneten Gruppen bereichern sich illegal am Abbau und am Handel von Rohstoffen, insbesondere von Gold. Also Gold ist eigentlich der wichtigste Konfliktrohstoff, den wir im Ostkongo im Moment haben.
Es ist ein Geschäft, das jährlich etwa $1 Milliarde einbringt. Geld, mit dem oft Waffen gekauft werden. Große Mengen des Edelmetalls werden nicht direkt aus dem Kongo vertrieben. Sie werden über die Grenze geschmuggelt.
In 2014
Auszüge aus einem Werbevideo der afrikanischen Goldraffinerien in Uganda. Sie wurden 2014 eröffnet, mit dem Versprechen, dass alle Geschäfte transparent ablaufen. Uganda hat selbst Goldvorkommen, aber deutlich weniger als das Nachbarland Kongo. Trotzdem konnte sich Präsident Yoweri Museveni zuletzt über Rekordexporte freuen. Umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro pro Monat nahm das Land in Ostafrika ein. Und wie hat das Gold so viel Geld eingebracht, fragte Museveni zuletzt in einer Rede zur Wirtschaftslage. Das kommt daher, dass ich auf Leute gehört habe, die sich auskennen. Sie haben mir gesagt, was ich tun soll, denn ich kenne mich gar nicht mit Gold aus. Ich bin nur ein Viehhirte. Ich kümmere mich nicht um Steine, sondern um Kühe. Auch wenn er seine Rolle in den Geschäften herunterspielt, hat Museveni tatsächlich einflussreiche Einflüsterer. Allen voran über lange Zeit Alain Goetz, der Gründer der afrikanischen Goldraffinerien. Er ist einer der reichsten Belgier und Sohn eines bekannten Geschäftsmanns, der den Goldhandel mit Afrika einst maßgeblich prägte. Alain Goetz baute die Raffinerie in unmittelbarer Nachbarschaft von Musevenis Palast in Entebbe. Unter der schützenden Hand des Präsidenten blühte das Geschäft rasch auf. Wir sind ein stolzer Produzent und Exporteur von hochklassigen Goldbarren, sagte Goetz in einer Rede vergangenes Jahr. Sie werden weltweit als ein Produkt aus Uganda anerkannt. Die Vereinten Nationen kommen in einem zuletzt veröffentlichten Bericht allerdings zu dem Schluss, dass mehr als 95% von Ugandas Goldexporten anderen Ursprungs sind. In den Öfen der afrikanischen Goldraffinerien wird wohl vor allem Konfliktgold aus dem Kongo eingeschmolzen. Die UN-Experten sprechen von zwei unabhängigen Quellen, die bestätigen, dass die Geschäfte der Raffinerie nicht legal sind. Doch verantworten muss sich Alain Goetz deswegen bisher nicht. Allerdings wurde er zuletzt in seiner Heimat Belgien wegen Geldwäsche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Geschäfte laufen trotzdem weiter. Für Philipp Schütte von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist es ein großes Problem, dass die Abnehmerländer nicht wirklich an der Herkunft des Goldes interessiert sind. Darum sei es ein zäher Prozess, Lieferketten transparent zu machen.
Wir sind da seit 10 Jahren mit anderen internationalen Partnern dabei und das wird sicherlich auch noch eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, bis man hoffentlich die Situation dann mal besser unter Kontrolle hat.
Das Gold geht von Uganda nach Dubai und von dort in alle Welt. Eine Krisenanlage in Corona-Zeiten, die im Kongo ganz andere Krisen befeuert.
Antje Diekans berichtete. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Gerd Georgi. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.